Bevor wir in den ersten Psalm einsteigen, möchte ich gerne ein paar Sachen vorher sagen, was die Psalmen eigentlich sind und was sie für uns Christen eigentlich für eine Rolle spielen. Das Buch, das im Neuen Testament am meisten zitiert wird, sind die Psalmen. Psalmen sind, man kann sagen, eine Art Gebetbuch. Es sind Lieder, meistens steht dann auch im ersten Vers bei manchen so eine Angabe, ne, zu spielen über eine Melodie so und so oder zu Saitenspiel oder Tamburin oder wie auch immer. Eine musikalische Angabe. Die Psalmen waren eigentlich gesungen worden. Bis heute gibt es noch viele Christen auf der Welt, die Psalmen singen. Das gibt es bis heute noch. Die Psalmen sind ein Gebetbuch. Das heißt, die Texte, die dort zu finden sind, sind in Gebetsform beschrieben. Aber das ist eigentlich gar keine Beschränkung, sondern eine unheimliche Weite, die wir dort finden. Denn es geht dort nicht nur um Bitte oder Fürbitte oder Dank, sondern da gibt es noch eine ganz große Bandbreite an weiteren Dingen, um die es dort geht. Man kann sagen, jede Emotion, die man als Mensch haben kann, ist in dem Psalm irgendwo auch abgebildet. Da gibt es Liebe, Freude, Zorn oder auch Hass. Selbst das gibt es in der Bibel. Das gibt es in den Psalmen. Die Psalmen haben auch etwas ganz Tolles an sich, und zwar nicht nur sprechen sie über einzelne Emotionen, die wir als Menschen haben können, sondern auch, wie die ineinander greifen. Da gibt es einen Beter, der zum Beispiel von komplett niedergeschlagen zur Zuversicht kommt. Und diesen Weg kann man nachempfinden und nachbeten, nacherleben. Die Psalmen sind deswegen von nicht wenigen Menschen als ein Schatz empfunden worden, weil sie das Gefühl haben, sie nehmen mich mit auf einen Weg, den ich gehen kann, um zum Beispiel mit meinem Zorn umzugehen oder mit meiner Enttäuschung oder mit meiner Freude auf eine gute Art und Weise. Und die Psalmen laden uns deswegen ein, diesen Weg mitzugehen. Und die sind sehr unterschiedlich. Es gibt kurze Psalmen, es gibt lange Psalmen und dann gibt es auch noch Psalmen, die nennen sich Weisheitspsalmen. Das sind Psalmen, die in erster Linie dazu da sind, uns so zu kitzeln, dass wir weise Menschen werden, weise Christen werden. Und da stecken da manchmal Erkenntnisse drin, die es echt in sich haben, die nicht leicht sind. Der erste Psalm, um den es heute gehen soll, ist ein Psalm, in dem es um Weisheit geht, um ein weises Leben geht. Und er ist so viel wie eine Eingangstür, ein Eingangsportal. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal durch ein wirklich prächtiges Portal reingegangen ist. Das setzt quasi den Ton für alles, was man dann sieht. Vor vielen Jahren war ich mal in Berlin gewesen und ich fand das furchtbar, weil es so riesig ist alles. Aber es gab ein paar tolle Sachen, an die ich mich immer noch erinnern kann. Und eins davon war ein Museum, in dem ich war, das Pergamon-Museum. Antikes Museum. Und die haben etwas ganz Tolles dort, und zwar ein Tor der Stadt Babylon. Und das ist nicht nur eine Tür, sondern das ist im Grunde ein richtiges Areal. Das wurde quasi, ich weiß nicht, unter ethisch sinnvollen Bedingungen, aber sie wurden zumindest mitgenommen und dort aufgebaut und rekonstruiert. Und durch dieses Portal, durch dieses Tor kann man gehen. Und da wirkt man sehr klein. Man schaut dann, und ist alles wunderbar gemacht und kunstvoll verziert. Und man läuft dann quasi einen riesigen Gang entlang. Und das ist alles noch dieses Portal. Und das setzt irgendwie so den Punkt für die Stimmung des ganzen Rests, den man dann sieht. Weil man so beeindruckt ist und das schwingt noch nach. Der Anfang bei dem Psalm ist wie so ein Portal. Das soll den Ton setzen von dem, worum es in dem ganzen Buch der Psalmen geht. Psalm 1 ist quasi die Einleitung, die Eröffnung. Man kann sagen, die kunstvolle Eröffnung, die uns Mut machen soll und ein bisschen etwas davon zeigen soll, worum es in dem Psalm überhaupt geht, worum es dort als Ganzes geht. Und ich möchte jetzt diesen Psalm lesen. Und ihr könnt ihn hier auch gerne mitlesen, hier oben. Da heißt es: Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit bringt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Es beginnt dieser Psalm gleich mit etwas, was wir von einem anderen Buch im Neuen Testament kennen, mit einer Seligpreisung. Und eigentlich ist es sogar eine Steigerung von einer Seligpreisung. Denn wortwörtlich steht da, man könnte sagen, Glückseligkeiten desjenigen, der eben nicht wandelt. Also Mehrzahl, Glückseligkeiten. Wohl dem ist eigentlich noch untertrieben, sondern man kann sagen, das ist eine überaus großartige Sache, wenn man nicht wandelt. Ist doch gespannt, ne? Es kommt gleich eine Negation, gleich etwas Negatives. Sagte, glücklich ist derjenige, der etwas nicht tut. Nicht in erster Linie glücklich ist derjenige, der etwas tut. Und dann kommt eine Darstellung von zwei Wegen, die man einschlagen kann. Das Negative sehen wir auch hier gleich im ersten Vers. Da heißt es, wir sollen nicht, also der Glückselige folgt nicht dem Rat gottloser Menschen. Er geht nicht denselben Weg wie jene, die Gott ablehnen. Und er hat keinen Umgang mit denjenigen, die hier Spötter genannt werden. Werden wir gleich auch noch zu kommen, was das meint. Und das ist ganz wichtig. Die Frage, auf welchem Weg wir uns in unserem Leben befinden, ist eine Frage, die ihre Antwort in erster Linie danach erhält, was wir tun, nicht nur, was wir wünschen. Das gilt generell für das Denken, im hebräischen Denken. Entscheidend ist, was wir tun. Das gibt Aufschluss darauf, was sich in unserem Herzen befindet und was wir eigentlich wollen. Ich kann viel wollen, wenn der Tag lang ist. Jeder hat die besten Intentionen und die besten Wünsche. Aber wenn ich mal mich selber frage, was mache ich eigentlich? Womit fülle ich zum Beispiel meine Zeit, die ich habe? Würde man anhand meiner Zeitplanung, meiner Zeiteinteilung erkennen, dass ich Gott nachfolge? Spielt es eine Rolle? Hier geht es nicht darum, dass ich versuche, mich nach oben zu arbeiten zu Gott, indem ich einfach noch mehr irgendwas tue, sondern eher, dass es mir eine Art Zustandsanzeige gibt, wo ich eigentlich stehe. Ist das nur ein Wunsch, den ich habe, oder ist es etwas, was schon greifbar ist in meinem Leben? Und deswegen sind hier die Teile, die genannt werden, Dinge, die man irgendwie greifen kann. Hier heißt es, die erste Frage ist, auf wen hörst du? Ist es wohl dem, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört? Auf wen hörst du in deinem Leben? Wer darf da reinsprechen? Wessen Stimme spielt eine Rolle? Und da geht es nicht nur um Menschen, um einzelne Personen, die wir kennen, sondern manchmal eben auch um, Menschen, die unsere Vorbilder sind, denen wir nacheifern wollen, die wir für besonders groß erachten, selbst wenn die uns gar nicht persönlich kennen. Gottloser Rat ist ein Rat, der Ziele anpreist, die Gottes Willen missachten. Leben nach gottlosen Maßstäben ist also ein Leben weg von Gott, auf einem Weg weg von Gott. Diese Maßstäbe, diese gottlosen Maßstäbe, nach denen wir leben können, sind aber nicht auf Menschen beschränkt, die Gott nicht kennen. Das ist was ganz Tragisches. Ein gottlosen Ratschlag meint nicht der Ratschlag eines Menschen, der zum Beispiel ein Atheist ist. Das ist damit gemeint. Sowas wie moderne Atheisten, die sagen, es gibt quasi keinen Gott, das ist alles erfunden. Das ist eine relativ junge Angelegenheit. Zur Zeit, als die Psalmen geschrieben wurden, gab es so etwas in der Form nicht, wie wir das heute kennen. Gottlosigkeit meint nicht jemand, der sagt, Gott gibt's nicht. Gottlosigkeit ist etwas, was Gottes Willen widerstrebt. Und hier bedeutet das, dass es auch Menschen gibt, die dir einen Rat geben können, obwohl sie Christen sind, der in sich gottlos ist. Ich möchte euch ein Beispiel für einen solchen Rat geben. Das habe ich selber sogar mal am Rande mitbekommen. Und zwar war das die Geschichte von einem Ehepaar, was in einer Krise stand und die Ehe hing am seidenen Faden. Und es war die Frage, wie gehen sie jetzt damit um? Es ist schwierig, es war die Frage, raffen wir uns zusammen, wollen wir da einen Weg gemeinsam weitergehen und wie könnten wir das vielleicht machen? Und dann gab es einen Freund, der sogar auch Christ war, der dann den Ratschlag gegeben hat, hört doch auf euer Herz, Gott will doch bestimmt nicht, dass du unglücklich bist. Und das war ein Hinweis so nach dem Motto, vielleicht ist eine Trennung doch viel einfacher. Das fand ich wirklich hart. Zumal dieses Paar noch gar nichts probiert hatte, um ihre Ehe zu retten. Sondern es war im Grunde so der leichte Ausweg, zu sagen, ja, aber wenn du unglücklich bist, dann mach dir lieber nicht zu viel Arbeit damit. Das ist furchtbar zu hören. Das ist irgendwie so leicht gesagt und es klingt ja auch sogar gut. Höre auf dein Herz. Und ich sage, nee, hör nicht auf dein Herz, sondern hör auf das, was Gottes Wort sagt und sag und kämpfe darum. Gib das doch nicht preis. Und das ist das Tragische. Einen gottlosen Rat kann ich mir auch selber geben. Ich kann auch selber Rechtfertigungen finden für mein Handeln. Obwohl ich Gott kenne, kann ich trotzdem in manchen Punkten versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen und dafür die besten Gründe zu suchen. Also, auf wen hörst du? Das Zweite ist, auf welchem Weg gehst du? Also wohin führt dieser Weg eigentlich? Das fand ich einen ganz spannenden Gedanken. Sich mal bewusst zu machen, wenn ich etwas tue, zu sagen, wenn ich das jetzt mal weiterdenke, wenn ich das jetzt weitergehe, diesen Weg, den ich damit beschlage. Zum Beispiel, wenn ich mit Kritik bitter reagiere. Jemand sagt mir was und sagt, Martin, das war echt nicht gut, was du da gemacht hast. Und ich reagiere dann mit Bitterkeit und sage, meine Güte, was fällt dir ein, sowas zu sagen? Der kennt ja nur die Hälfte der Geschichte. Und dann wird man so ein bisschen grummelig innerlich. Aber wenn man sich dann sagt, wenn ich diesen Weg dieses Zornes oder des Ärgers über einen Menschen weitergehe, wohin führt der mich eigentlich? Was steht denn da am Ende, wenn ich den weitergehe? Gehe ich dann beim nächsten Mal auch damit so um? Was mache ich denn, wenn mein Partner mich mal kritisiert und mir sagt, Martin, das war echt nicht gut? Werde ich dann auch bitter? Wohin führt dieser Weg, wenn ich ihn weitergehe? Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, über was sprichst du? Man könnte auch sagen, wo sitzt du? Das ist im ersten Vers, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Wer von euch nicht aus einer Gegend kommt, in der man Hochdeutsch spricht, wird wissen, dass man Dialekt so ein bisschen verlernen kann, meistens. Aber man springt ganz schnell wieder rein, wenn man unter Menschen ist, die den noch sprechen. Ich merke das auch. Ich spreche für meine Verhältnisse relatives Hochdeutsch gerade. Aber wenn ich mal irgendwie 2 Wochen in Süddeutschland war, dann merkt man wieder, so ein bisschen kommt so dieses Schwäbische wieder durch. An den Füllwörtern oder so, diese Floskeln, die man dann hat. Man fällt wieder so ein bisschen zurück. Das heißt, die Umgebung, die wir haben, hat einen Einfluss darauf, wie wir uns selbst verhalten oder wie wir sprechen. Und das ist damit hier auch gemeint. Wenn ich mich mit Menschen umgebe, die, hier werden die Spötter genannt, also die im Grunde, man könnte vielleicht heute auch sagen, Menschen mit einer sehr zynischen Einstellung gegenüber dem Leben, dann wird das irgendwann abfärben auf mich selbst. Und das hat eine Folge. Wenn ich mich damit dem aussetze, werde ich irgendwann nicht nur dabei sitzen, sondern mache ich irgendwann mit. Ne? Wenn einer schlecht redet, macht man gleich mit. Ne? Wenn irgendjemand sagt, oh, die Regierung, steigt man gleich mit ein und schon hat man eine Gruppe und dann merkt man, das macht mit einem selber auch etwas. Es lässt einen eben nicht kalt. Diese 3 Punkte, auf wen hörst du, auf welchem Weg gehst du und wohin führt dieser Weg eigentlich, wenn du ihn weiterdenkst und über was sprichst du oder mit wem sprichst du über was, diese Fragen können mir einen Zustand beschreiben und sagen, wo stehe ich da eigentlich gerade im Weg mit Gott? Wie sieht das eigentlich gerade aus? Wichtig dabei ist, das ist kein Plädoyer für eine engstirnige Abgrenzung. Denn man kann vor dem Hintergrund von der Geschichte von Jesus doch fragen, das klingt jetzt erstmal so, als würden wir uns abgrenzen sollen von anderen Menschen. Aber ist Jesus nicht zu den Sündern gegangen? Haben wir nicht denselben Auftrag? Können wir denn einfach sagen, so ich merke, da ist so ein Mensch, der bitter geworden ist und seine Bitterkeit auch schön austeilt an alle anderen Menschen und vergiftet, was noch zu vergiften ist. Darf ich mich dem entziehen? Oder müsste ich als Christ nicht sagen, aufgrund der Nächstenliebe, ich bleib bei dir, ich lasse dich nicht hängen, sondern ich stehe bei dir. Was sollen wir tun? Nächstenliebe üben? Oder sollen wir versuchen, auf uns selbst zu achten und uns davon fernzuhalten? Ihr merkt vielleicht, ich glaube, dass dieser Gegensatz ein falscher Gegensatz ist. Und zwar, das stimmt das. Jesus ist tatsächlich bei den Sündern gewesen. Und es wurde ihm ja sogar zum Vorwurf gemacht, ne? Wie kann gerade Jesus bei den Sündern sitzen? Ich dachte, der wäre ein Prophet und jetzt ist er dann quasi mit den Zöllnern. Wie tief kann man nur sinken? Ja, das stimmt. Jesus war bei den Sündern. Aber er hat sie nie dabei ermutigt und unterstützt, weiter in ihrer Sünde zu bleiben. Und vielleicht kennst du Menschen, die gerade auf dem Weg irgendwie auf einen Abgrund sind. Und das Schlimme ist, ihr könnt diesen Menschen nicht immer helfen. Wenn jemand nicht möchte, geht das nicht. Ich habe mal nachgelesen, in der Seenotrettung ist es wohl so, dass man nur einem Menschen, der in Seenot ist, also der im Wasser ist und ertrinken ist, als Rettungsschwimmer helfen kann, wenn er sich helfen lässt. Wenn er das nicht will oder dagegen kämpft, dann kann das sogar zur Gefahr für den Retter werden. Deswegen sind die vorsichtig dabei, wenn die jemanden aus einer Notsituation retten. Es gibt manche Menschen, die auf ihrem Weg in einer Geschwindigkeit laufen und sich nicht davon abbringen lassen, dass man sie nicht aufhalten kann und sie im Grunde einen selbst mitreißen. Und das ist dabei hier gemeint bei dem Psalm. Lasst euch nicht mitreißen mit Menschen, die gerade vor die Wand fahren. Ich denke, man sollte was sagen, man sollte die Hand ausstrecken, aber manchmal ist es gerade Ausdruck der Nächstenliebe, wenn man, sag ich mal, den Crash nicht noch länger aufhält, sondern sagt, du weißt, wie ich dazu denke und ich denke, dass du gerade dir selber übel tust und den Menschen um dich herum, aber da muss ich dich auch gehen lassen, wenn du nicht willst, ich kann es nicht erzwingen. Und das ist manchmal ein größerer Ausdruck von Nächstenliebe, als wenn man ein kaputtes System noch endlos am Laufen hält und quasi immer wieder verlängert und es doch nichts passiert, was sich ändert. Aber, freilich, es stimmt, es ist eine Gratwanderung. Wann ich diesen Punkt ziehe, diesen Schlussstrich ziehe oder diesen vorläufigen Schlussstrich ziehe, da gibt es keine feste Regel für. Und doch sollten wir uns nicht der Illusion hingeben, dass wir die Welt retten können. Es gibt nur einen, der die Welt retten kann. Und das hat er gemacht, das ist Jesus Christus. Wir sind nicht die Retter der Welt. Das Schöne ist nun, aber danach, Vers 2, dass uns noch ein Gegenbild dargestellt wird. Hier heißt es, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Das Wort, was hier steht für Gesetz, Tora, meint nicht nur die fünf Bücher Mose im engen Sinne. Gemeint ist hiermit im Grunde Gottes Wort als Ganzes. Und spannend ist, was hier darüber gesagt wird. Das Verlangen danach, nach diesem Gesetz und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Wortwörtlich steht hier, der quasi durchgehend murmelnd Gottes Gesetz auf den Lippen hat. Also murmeln ist ein ganz gutes Wort. Kennt ihr Menschen, die murmelnd denken? Das ist total lustig, wenn man die beobachtet. Die grübeln danach und die reden wie so mit sich selbst. Ich finde es total spannend zu sehen. Nuscheln die was in den Bart oder den nicht vorhandenen Bart rein. Aber es bedeutet, sie sind beschäftigt mit Gottes Wort. Und hier ist genau das damit gemeint. Gottes Wort auf den Lippen haben, beschäftigt damit zu sein, darum zu ringen, nachzudenken darüber. Das ist das, was denjenigen auszeichnet, der glücklich zu preisen ist, der selig gepriesen ist. Dieser gute Weg hat ein Ziel, und zwar Gott selbst. Das werden wir sehen, auch in den kommenden Predigten noch. Gott selbst ist das Ziel, auf das wir zugehen, auf diesem Weg Gottes. Aber habt ihr euch mal gefragt, was ist denn das Ziel dieses üblen Wegs, der hier beschrieben wird? Der Weg, der ins Böse geht. Wo endet der eigentlich? Ich glaube ganz persönlich, es gibt gar kein Ziel, weil das Böse darauf aus ist, immer etwas zu zerstören, was da ist. Das ist wie ein Schatten, der geworfen wird von einer Sache. Das Böse ist der Schatten, das Gute ist die Sache, die den Schatten wirft. Aber das Böse existiert nicht als solches, das gibt es dabei nicht. Es kann quasi immer nur etwas kaputt machen, etwas verdrehen, etwas pervertieren. Darum geht es in dem Bösen eigentlich. Und dieser böse Weg hat deswegen gar kein wirkliches Ziel, sondern der geht endlos weiter. Ein Mensch, der allen gegenüber zerstörerisch ist. Der findet immer noch irgendwie was, was er kaputt machen kann. Immer noch eine Beziehung, die er vergiften kann. Es geht quasi immer weiter. Da ist nirgendwo ein Punkt erreicht, an dem Frieden ist oder Ende ist. Sondern es geht eigentlich unendlich weiter. Es liegt in der Natur des Bösen, dass es eigentlich kein Ziel gibt des Bösen. Doch jetzt könnte man natürlich diesen Psalm sich ansehen und sagen, das klingt ein bisschen zu einfach für mich. Denn das klingt ja so, als gäbe es quasi schwarz-weiß. Ja? Entweder der Weg zu Gott, ja, mit Gottes Wort auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Weg ins Verderben, ins Böse, in die Gottlosigkeit auf der anderen. Aber ist nicht unser Leben viel komplizierter? Ist es nicht viel mehr Graustufen? Ist es immer so leicht zu sagen, was richtig und was falsch ist? Die Frage ist ganz zentral, denke ich, für uns. Denn wir leben in einer Zeit, in der die Graustufen eigentlich überall um uns herum sind. Es gibt diese Fragen, ob richtig oder falsch, werden selten mit richtig oder falsch beantwortet, sondern meistens man sagt, qualifiziert man die Antwort und sagt, in den meisten Fällen. Dann gibt es natürlich noch besondere Situationen, in denen muss man das dann so und so sehen oder weiter. Und so merkt man, es wird so ein bisschen grauer dabei. Man könnte jetzt also fragen, ist der Psalm nicht so ein bisschen naiv in der Darstellung von richtig und falsch? Ist das Leben nicht komplizierter? Das Spannende ist, das kann man in Büchern sogar greifen. Vielleicht lest ihr klassische Krimis. Bei klassischen Krimis ist es so, da weiß man immer, wer der Böse ist. Mörder oder der Entführer oder was meistens ja der Mörder. Aber es ist auch klar, wer der Gute ist. Das ist dann der Ermittler. Egal wie viel Antipathie man gegen den hat oder ob er Alkoholiker ist, am Schluss ist er doch der Ermittler, der das Gute irgendwie durchsetzt und das Recht aufrichtet. Dann gibt es aber noch eine andere Klasse, Bücher, die ich gerne lese, Spionage-Thriller. Das sind Bücher, in denen man manchmal gar nicht so genau weiß, wer ist hier eigentlich wirklich der Böse. Und manchmal gibt es auch Bücher, zum Beispiel von John le Carré, da sitzt man am Schluss da und denkt sich, so viel Unterschied zwischen dem Helden und dem Bösewicht gibt es am Schluss manchmal gar nicht. Sondern das ist vielleicht einfach nur Zufall gewesen. Das ist ein Bild quasi, ein Buch gewordenes Bild für diese Graustufen des Lebens. Heute gehört dieses Denken in Graustufen zum guten Ton. Klarheit wird in den meisten Fällen vermieden. Und das ist eigentlich ganz nachvollziehbar, denn Klarheit würde ja bedeuten, dass man sich angreifbar macht. Wenn man vage bleibt und sagt, ja, ich denke so, für mich ist das eher so, dann macht man sich unangreifbar. Dann kann man mit den Nachbarn über alles reden, es tut niemandem weh, niemand würde irgendwie sagen, das eckt an, sondern man kann immer vorsichtig bleiben bei allem. Und das ist schlimm, weil sich das an manchen Punkten sogar auf deutliche Sachen bezieht, wo wir eigentlich gerufen wären, auch etwas zu sagen oder Stellung zu beziehen. Die Situation zum Beispiel gerade in den Vereinigten Staaten, da gibt es ja in manchen Orten nahezu bürgerkriegsähnliche Zustände, da gibt es tatsächlich Menschen, die Gewalt gegenüber Polizisten rechtfertigen oder umgekehrt auch gegenüber Demonstranten rechtfertigen mit verschiedenen Gründen und sagen, ja, in verschiedenen Situationen kann man ja auch Gewalt gegen Polizisten dann auch in Ordnung finden. Es ist ja auch ein ungerechtes System oder so. Und eigentlich müssten wir sagen, nein, Gewalt ist abzulehnen. Ungerechtfertigte Gewalt vor allen Dingen. In der Gegenwart, diese Schattierung in Graustufen nennt sich in der Gegenwart Relativismus. Also man relativiert alles und sagt, das ist meine Wahrheit oder das halte ich für richtig, aber wie du das siehst oder so, das ist alles offen und frei. Jeder kann das selber so handhaben, wie er möchte, aber ich würde auch nicht mal so weit gehen zu sagen, ich denke, dass es auch für dich richtig wäre, damit aufzuhören, sondern das lasse ich alles offen. Aus diesen Grautönen folgt letztendlich, dass ich für nichts Konsequenzen eingehen muss. Ich kann alles offen lassen und das Schöne ist, ich kann es auch gegenüber mir selber offen lassen. Mit einer solchen Graustufung in meinem eigenen Leben, in meiner Ausrichtung, kann ich alles offen lassen. Ich muss nie mich wirklich hingeben zu einer Sache, nie Konsequenzen für mein Leben ziehen, sondern ich kann immer bleiben und sagen, es scheint mir gerade so, aber wenn ich mich morgen anders fühle, kann ich mich auch wieder anders entscheiden und habe genauso schöne Gründe dafür, warum ich es nicht tue. Dazu habe ich mal einen Satz gesehen auf einem Kalender, den ich ganz spannend fand. Da stand drauf, wenn ich weiß, in welchen Hafen er will, für den ist kein Wind der richtige. Wenn ich weiß, in welchen Hafen er will, für den ist kein Wind der richtige. Und das ist wahr. Wenn ich gar nicht weiß, auf welchem Weg ich bin und wohin ich möchte, dann ist alles quasi relativ bedeutungslos, was auf mich zukommt. Ich brauche ein Ziel, zu dem ich hingehe, um zu wissen, dient das dem Ziel? Hilft mir das? Hilft mir das in meiner Beziehung mit Gott? Hilft mir das in meiner Beziehung zu anderen Menschen? Oder ist es hinderlich? Dazu brauche ich ein Ziel, muss das haben, um zu wissen, wohin möchte ich eigentlich und was ist gut und was ist falsch. Also freilich gibt es Grautöne. Es gibt manche Fragen, die sind nicht so einfach zu beantworten. Da führt auch kein Weg drumherum. Aber in der Zeit, in der wir gerade leben, ist es einfach einfacher, alles zu einer Grauzone zu erklären, weil man dann nichts mehr tun kann und nichts mehr tun muss. Ich denke, der Psalm hat aber noch auf einer anderen Ebene für mich persönlich etwas Aufrüttelndes. Und zwar verläuft die Front, wenn man das so ansieht, zwischen Personen, oder? Ich würde ja sagen, diejenigen, die Gott nachfolgen hier, dann gibt es diejenigen, die Gott nicht nachfolgen wollen, die vielleicht Gott verleugnen oder so, auf der anderen Seite. Da würde man sagen, die Trennlinie geht zwischen Menschen. Ne? Die einen gehen den richtigen Weg, die anderen gehen den falschen Weg. Ich glaube aber, dass das viel zu einfach ist für das, was die Psalmen uns hier zeigen wollen, und der Psalmbeter uns hier zeigen möchte. Die Front, auf der wir liegen, liegt nicht zwischen zwei Typen von Menschen, den Guten oder den Bösen, sondern diese Front verläuft in unseren eigenen Herzen. Die läuft in uns drin, nicht irgendwo da draußen. Es gibt einen Zwiespalt in unserem Herzen. Und den finden wir ganz besonders deutlich und klar artikuliert an der Stelle, aus der die Jahreslosung für 2020 herauskommt. Weißt du noch, die Jahreslosung für 2020? Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das ist genau dieser Zwiespalt. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Die Geschichte im Neuen Testament ist die Geschichte von einem Vater, der seinen durch böse Mächte gebeutelten Sohn zu Jesus bringt und sich wünscht und ihn anfleht, ihm zu helfen und ihn zu retten. Und Jesus sagt diesem Vater, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und daraufhin antwortet der Vater diesen großartigen Satz. Er sagt, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich kann nie sagen, dass ich immer der Mensch bin, auch als Christ, der quasi auf dem richtigen und guten Weg geht, sondern ich bin mal hier und mal dort. Diese Trennlinie ist eine Trennlinie in meinem eigenen Herzen. Und deswegen kann auch ich diesen Satz rufen, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Denn wenn ich mein Handeln ansehe, so ganz im hebräischen Denken, ja, einfach mal sehe, was ich tue, dann werde ich immer wieder erkennen, da ist auch ganz viel von Unglauben geprägt. Vertraue ich wirklich Gott? Oder ist es nur eine Floskel, die mir Sicherheit gibt, aber die mein Handeln nicht prägt? Und da sind wir dann beim Titel der Predigt heute. Sehnsucht nach Gott. Dieser Zwiespalt in mir ist es, der mir Sehnsucht macht nach Gott. Es ist nicht mein Wissen, dass ich immer auf der richtigen Seite liege und ich gehöre zu den Guten und die anderen sind die Bösen. Das ist nichts, was mich bewegt. Das ist auch nichts, was mir hilft, Gott nahe zu kommen. Vielmehr ist es dieser Zwiespalt und dass ich ihn erkenne und anerkenne, dass der in mir verläuft und dass ich deswegen immer wieder diese Weisheit brauche, zu sehen, wo geht es hin, wo soll ich hin. Diese Erkenntnis ist es, die die Sehnsucht nach Gott in uns weckt und wirkt. Es liegt ganz einfach daran, diese Psalmen sind ja nicht für Menschen geschrieben, die von Gott nichts wissen wollen, sondern gerade diejenigen, die ringen, die auf diesem Weg sind und sagen, ich möchte mich richtig ausrichten, ich möchte mich an Gott ausrichten. Und ich möchte euch allen Mut machen, die Psalmen auch in diese Richtung hin zu lesen. Als nicht die Einteilung in Gut und Böse, sondern zu verstehen, dass diese Mauer, die es dort gibt, zwischen beiden in mir selbst verläuft und die nur überwunden werden kann, wenn ich den Weg mit Gott gehe. Wenn ich immer mehr mich von ihm prägen lasse, mir Hoffnung machen lasse von ihm, mich ermutigen lasse und mich stärken lasse. Das ist es, was als Eingangstor in die Psalmen steht. Deswegen, alles was folgt in diesem Psalm, soll unter diesem Vorzeichen sein, weise zu werden und den richtigen Weg zu gehen. Und in den nächsten Wochen werden wir erkennen, wie Gott uns da an die Hand nimmt, oder der Psalmbeter eigentlich uns an die Hand nimmt, um uns zu richtigem und echten und erfülltem Leben zu führen. Denn das ist es, um das es geht, das ist es, worum es in den Psalmen geht, was Gott uns auch schenken möchte. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten. Wir bleiben dazu sitzen. Himmlischer Vater, du siehst unser Herz, du siehst den Zwiespalt, in dem wir manchmal stehen. Herr, du weißt um unsere Unentschlossenheit immer wieder, wo wir Dinge vor uns herschieben, wo wir auch wichtige Entscheidungen vor uns herschieben, wo es darum geht, dir nachzufolgen. Herr, und es bedrückt uns zu sehen, dass wir diesen Zwiespalt auch nicht loswerden können. Herr, wir möchten dich darum bitten, dass du uns mit deiner Weisheit beschenkst. Herr, du kannst uns geben, dass wir erkennen, auf welchem Weg wir gehen sollen und wo der richtige Weg verläuft. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns Mut und Zuversicht gibst. Schenke du uns Klarheit und Freude dabei, dir nachzufolgen. Herr, dein Wort und dein Gesetz auf den Lippen zu haben, ist gerade nichts, was uns knechtet und kaputt macht, sondern was uns in neue Freiheit führen möchte. Herr, ich bitte dich, schenke du uns Weisheit, Klarheit und Freude in dir. Herr, wir bitten dich darum, dass du diese Sehnsucht stillst, dass wir irgendwann mal bei dir ankommen werden und dass du der Quell unserer Freude bist. Herr, und du siehst uns, wenn wir jetzt hier sitzen, dass wir manchmal diese Sehnsucht gar nicht verspüren, sondern dass die Sorgen des Alltags einfach darüber schwemmen und kaum was übrig lassen. Darum bitten wir dich, Herr, erwecke die Sehnsucht neu in uns. Lass uns ausrichten auf dich und zuversichtlich sein. Danke, dass du uns beschenkst. Amen.